Uli, viele nennen dich The Swiss Machine. Kannst du mit diesem Spitznamen leben?
Ja, als ich das erste Mal den Titel gesehen habe, habe ich gedacht, oh mein Gott, das sind Amerikaner. Und mittlerweile trage ich es mit Fassung und mit Humor.
Aber dieses, was dahinter steht, dieses maschinenartige Aufsteigen, ohne sich umzuschauen, trifft das ein bisschen was von deinem Charakter?
Ja, ohne mich umzuschauen ist vielleicht falsch ausgedrückt. Ich bin schon ein bisschen Schweizer, ja, bei mir muss alles schön nach Plan gehen und ich probiere halt möglichst gut vorzubereiten und dann das auch genauso durchzuziehen. Ich denke, das ist mein Charakterzug und von daher kam auch ein bisschen diese Übernahme dann, ja.
Du hast ja erstmal durch Solo-Speed-Besteigungen für Aufsehen gesorgt, gerade jetzt hier in den Alpen an den großen Nordwänden, im Winter auch warst du unterwegs. Ist das Kapitel für dich jetzt erstmal abgehakt?
Das ist auch etwas, das habe ich ein bisschen gepusht, habe das in eine Richtung getrieben, was vorher noch niemand gemacht hat. Und da muss man ehrlich sein, das ist saugefährlich. Und wenn man das immer und immer wieder macht, irgendwann machst du den Fehler, den du nicht machen darfst. Und das ist etwas, das muss man irgendwann hinter sich lassen, sonst überlebt man es nicht über längere Zeit. Und ich habe sehr viel gelernt dabei, was ich jetzt anderweitig auch benutzen kann. Aber ich denke, es wäre nicht sinnvoll, jetzt da wieder zurückzugehen und noch solche Speedbegehungen zu machen. Erstens wäre es ein Rückschritt in meiner Entwicklung als Bergsteiger und zweitens würde es irgendwann schief gehen.
Aber du hast das Speedbergsteigen ja jetzt weiterentwickelt, du hast es an die hohen Berge getragen. Ist da das Risiko geringer, wenn du in 10,5 Stunden die Shishapangma Südwand hochsprintest?
Das war eigentlich immer meine Vision. Also diese Technik, wenn man dieses Speedklettern wirklich ans Limit treibt, dann ist das saugefährlich. Und man da rennt mit Steigeisen, ist klar, das ist offensichtlich. Aber jetzt habe ich da viel gelernt und ich kann mich sehr effizient bewegen. Eigentlich mit weniger Tempo, aber immer noch sehr schnell und sehr sicher. Und das ist das, was ich dann eigentlich am Shishapangma gemacht habe. Also ich bin da nicht gerannt, ich bin da auch nicht irgendwie möglichst schnell hochgeklettert. Ich bin einfach Schritt für Schritt gegangen und das ist jetzt halt durch das, dass ich das gelernt habe, sehr effizient, sehr schnell und das Ergebnis war 10,5 Stunden. Und da muss man ganz einfach sagen, wie weniger Zeit man in dieser Höhe verbringt, wie weniger gefährlich ist es, gerade auf 8000 Meter, der Sauerstoffgehalt ist sehr gering, irgendwann hat das Hirn auch nicht mehr so viel Sauerstoff, man macht Fehler und das alles kann man durch das jetzt ein bisschen minimieren, ja.
Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass dieses Solo, was du ja da gemacht hast an der Shishapangma Südwand, fast spontan war. Denn eigentlich warst du ja im Team unterwegs.
Ich war jetzt einmal an der Annapurna Südwand, ich habe es ja am Makalu noch probiert, am Westpfeiler. Also diese Idee, mal so eine Wand solo zu klettern an einem 8000, das war ein Traum von mir, immer. Und jetzt war es halt so, auf dieser Expedition war es nicht unbedingt der Plan. Wir waren im Basislager, das Wetter perfekt, mein Partner war noch krank und ich hätte ihn auch nie gefragt, dass ich da jetzt alleine probieren könnte. Er hat gesagt, hey, du musst da gehen, du kannst das. Und er hat mich wirklich dazu animiert und so kam ich eigentlich in diese Situation. Und ich hatte halt die Fähigkeit, das jetzt durchzuziehen und jetzt war es so und es hat funktioniert. Und das ist für mich eine meiner schönsten Begehungen, die ich je gemacht habe. Ja.
Damit nicht genug, du warst ja noch auf dem Cho-Oyu, hast dich dann auch noch am Mount Everest versucht, musstest da aber dann auf 8700 Metern umkehren. War da einfach die Schraube überdreht, warst du leer?
Das kann sein, aber müssen wir auch sehen, was ist das größte Problem am Everest? Es ist die Kälte, wenn man ohne Sauerstoff unterwegs ist. Und das muss man einfach akzeptieren. Und das war für mich von Anfang an klar, wenn meine Füße nicht mehr mitmachen, dann muss ich unter Umständen umdrehen. Und ob es jetzt zu kalt war, ob ich jetzt vielleicht auch ein bisschen ausgepowert war, kann man darüber diskutieren. Mein Partner, der Dom, der musste auf 8000 umdrehen, weil er zu kalt hatte. Also es war sicher saukalt in dem Moment. Und bei mir ging es noch und auf 8,7 musste ich auch umdrehen. Also es ist schwierig zu sagen, ob jetzt die Schraube überdreht war oder nicht. Aber ich denke, was man dabei lernen kann, es ist wichtig, dass man Ideen hat, die auch versucht und dann auch nicht enttäuscht ist, wenn es nicht funktioniert, wenn man so weit geht. Bis jetzt hat das noch niemand geschafft und es ist auch niemand annähernd so nahe an diese 3.800er in einer Saison gekommen. Also muss man sagen, es war ein totaler Erfolg. Man muss einfach auch akzeptieren, dass man irgendwo seine Limiten erreicht hat und da dann umdrehen muss oder darf. Also wenn man da weitergeht, dann ist man eigentlich selber doof.
Hast du dieses Scheitern lernen müssen?
Das gehört beim Sport dazu. Jemand, der sich immer in dieser Komfortzone bewegt und Scheitern nicht akzeptieren kann, der geht nie ans Limit. Aber er ist für sich vielleicht der Größte, weil er scheitert ja nie. Und das ist ja vielfach im Alpinismus ein sehr großes Problem. Es ist eine Frage der richtigen Kommunikation. Man macht irgendwelche 0815-Bergtouren, verkauft das mit sehr guten Bildern als super extrem. Und dieser Athlet ist immer der Erfolgreiche, aber er geht gar nie ans Limit, weil es niemand beurteilen kann. Und jemand, der die Limiten versucht zu verschieben, etwas Neues probiert, also wie ich das zum Beispiel bei einer Speedbegehung gemacht habe, ich habe mal probiert, mit Steigeisen zu rennen. Jetzt weiß man, dass das funktioniert, jetzt können es die anderen auch. Aber es hätte auch so sein können, dass es nicht funktioniert. Aber es wäre halt für mich persönlich entscheidend gewesen, aber zumindest habe ich es probiert. Also ich denke, das gehört dazu.
Mir wurde geflüstert, dass du wieder zum Everest zurückkehrst im Frühjahr. Was planst du?
Ja, also klar gibt es Ideen und du hast ja vorhin den Ralf gesehen. Und wir haben da schon über etwas gesprochen, was sicher interessant wäre. Aber auf der anderen Seite muss man auch ehrlich sein. Also auf den Everest ohne Sauerstoff, da muss man auch auf der Normalroute erstmal hochkommen. Es sind noch nicht so viele Leute, die das geschafft haben. Und alle anderen, die mit Sauerstoff oben waren, die haben das zwar das Gefühl, es sei kein großer Unterschied. Das ist einfach ja, ein riesen Trugschluss. Also die haben keine Ahnung. Und jetzt, wenn es gute Verhältnisse sind, möchte ich sicher was anderes probieren. Wenn es die Möglichkeit gibt und der Ralf vielleicht auch noch, wenn sich das ergibt, wäre es super. Und dann käme sogar die Gerlinde noch mit, denke ich. Weil sie wollte eigentlich nicht mehr gehen, aber wenn es was Gescheites gibt, vielleicht ist sie nochmal motiviert. Und sonst, wenn es halt nicht passt, wenn ich schon mal auf der Normalroute auf den Everest hochkomme, bin ich eigentlich schon mal glücklich und einen Schritt weiter.
Aber es ist lange nicht mehr versucht worden, eine neue Route.
Ja, das ist so. Weil es ist auch ein großer Aufwand, ja.
Ich lese zwischen den Zeilen, dass du schon was Neues planst eigentlich.
Es ist klar, man möchte immer etwas Neues, aber man muss auch ein bisschen realistisch sein und das unterschätzen viele. Ich kann jetzt hier irgendwas super Schwieriges ankündigen und am Schluss geht es halt einfach nicht. Also ich denke, ja.
Also lassen wir uns überraschen, mit anderen Worten.
Man sollte immer darüber sprechen, was man gemacht hat und nicht, was man noch machen will.
Okay, dann blicken wir mal zurück auf die Annapurna. Da warst du dem Tod auch schon mal sehr nahe, 2007.
Ja, da hatte ich ja mächtig Glück. Da war ich auf dieser Idee mit dieser Solo-Begehung einer Wand und das ist ja beim ersten Mal ziemlich schief gegangen, wo mich da der Stein auf den Kopf getroffen hat. Also das sehen wir auch, das Risiko ist einfach da in diesen Bergen. Also das ist relativ hoch.
Und verändert das einen, so eine Erfahrung? Du bist ja da auch 200 Meter abgestürzt, warst bewusstlos. Geht man dann beim nächsten Mal anders an so einen Berg ran?
Ich denke, das ist mehr eine Zeitsache. Also je länger, dass man bergsteigt, wie mehr Erlebnis hat man und die prägen dich. Also die steckt man nicht einfach so weg. Und wenn man 20 ist, denkt man, ja, ich bin unsterblich, mir immer nur den anderen passiert etwas. Und irgendwann realisiert man halt, es kann auch dich treffen. Und man sieht das Ganze ein bisschen anders. Also ich bin sicher, ich pushe sicher nie mehr so weit wie noch vor 10 Jahren.
Ist das vielleicht auch eine Folge davon, dass du jetzt verheiratet bist und dass du auch erlebt hast, dass deine eigene Frau 2010 am Wetterstein abgestürzt ist? War für dich bestimmt auch eine ganz komische Situation.
Ja, das war ja eigentlich ganz eine skurrile Situation, weil wir haben es viel diskutiert, was ist, wenn was passiert. Aber eigentlich gingen wir immer davon aus, dass ich das bin, der abstürzt und jetzt war es meine Frau. Das zeigt wieder mal halt, sobald man in die Berge geht, kann etwas passieren. Egal, auf dem Wanderweg oder auf dem Klettersteig oder Free Solo in einer 8A. Also auf der anderen Seite ist halt schon, wenn man ein bisschen älter wird, ja, man lernt vom Leben, weil man lernt auch andere Sachen schätzen und man merkt vielleicht auch, Bergsteigen ist sehr etwas Wichtiges, aber es ist nicht alles auf der Welt und eigentlich ist wichtig, dass wir möglichst lange hier auf dieser Erde sind und uns ein bisschen verwirklichen können und nicht einfach immer nur ans Limit gehen.
Bist jetzt 35 Jahre alt, fühlst du dich jetzt auf dem Zenit deiner Leistungsfähigkeit oder meinst du, da ist noch Luft nach oben oder siehst du schon so einen leichten Abwärtstrend, dass die Jahre an einem nagen?
man muss schon akzeptieren, mit 35 bist du nie mehr so leistungsfähig wie jemand mit 25. Du hast vielleicht mehr Erfahrung, aber ein 25-Jähriger, der kann einfach mehr trainieren, der braucht weniger Erholungszeit und das ist so. Und das ist mir total bewusst, dass meine Leistungsfähigkeit, die nimmt nur noch ab, die nimmt nicht mehr zu. Oh, aber das ist ja auch nichts Schlechtes daran.
Es wird aber doch aufgewogen durch die Erfahrung, die gerade an den hohen Bergen sehr wichtig ist.
Ja, ich denke, das ist ja jetzt das, was ich auch mache. Jetzt kann ich noch ein paar Jahre vielleicht an den hohen Bergen etwas machen, einfach durch das, dass ich dieses Wissen habe, wo vielleicht ein Junge noch nicht hat. Aber auch das ist irgendwann aufgebraucht und auch da wird dich die Zeit irgendwann überholen. Und das ist das Leben und da ist nichts Schlechtes dran. Das muss man irgendwie auch mit dem nötigen Abstand, Humor und auch ja, so sehen. Also ich habe gewusst, irgendjemand wird mal schneller die eigene Nordwand klettern. Das ist so. Das mindert ja deine Leistung nicht, oder? Und das muss man akzeptieren können. Und es ist auch auf eine Art ein bisschen befreiend, dass man auch nicht immer so an dieser Spitze steht.
Die 14.800, ist das für dich überhaupt ein Thema oder sagst du Kinderkram?
Also im Moment ist es für mich kein Thema. Aber mal schauen, wenn man vielleicht mal, weiß nicht, 7 oder 8.800 hat, dann ist es dann vielleicht nicht mehr so weit für 14. Dann kommt so ein Thema auf. Aber jetzt im Moment ist es für mich eigentlich nicht interessant.